Wunderschönen guten Morgen. Es ist wirklich ein super Wetter draußen. Gestern schon. Tut gut nach diesem langen Winter. Gebet als mächtige Waffe. Das Thema heute an diesem Muttertag. Und da hat mich auch letzten Sonntag inspiriert von Carsten seine Predigt und wo er dann am Ende das Angebot gemacht hat, nach vorne zu kommen und für sich beten zu lassen, hier an dieser Tafel. Gebet, und es hat mich eben da abgeholt, wo ich gerade auch gedanklich stehe und was mich zurzeit beschäftigt. Und es hat auch mit einem Film zu tun, den uns unsere Kinder empfohlen haben, den ich dann gesehen habe. Aber dazu später mehr. Und wir könnten die Predigt eben nicht nur mit dem Thema bezeichnen, Gebet als mächtigste Waffe, sondern vielleicht auch beten heißt, Gott siegen lassen oder War Room, können wir es auch nennen. Es gibt tatsächlich solche Wettbewerbe, wo man einen Wasserkrug mit gestrecktem Arm halten muss und wird die Zeit gestoppt, wie lange man das schafft, und ja, irgendjemand gewinnt. Und man wundert sich eben, wenn man das selber mal schon probiert hat, so mit ausgestrecktem Arm vor sich zu halten, wie weh das nach einiger Zeit in den Muskeln und Zehen tut, wie man eben es nicht lange halten kann und dann sinken lässt. Es geht unheimlich in die Arme. Und wir können das eben nachempfinden, eben wenn wir so einen Gegenstand dann hochhalten und es schwer wird eben. Und dann können wir uns auch in die Situation, die Alina vorhin gelesen hat, gut hineinversetzen. Mose mit dem Volk Israel, wie es Mose gegangen ist. Und es gibt eben, wie ihr hier auf dem Bild seht, richtige Wettbewerbe und Weltrekorde. Und wir dürfen sagen, die besten Maßkrugstämmer der Welt, die kommen natürlich aus unserem Nachbarbundesland, aus Bayern. Und Moses Arme, die wurden eben seinerzeit über einen ganzen Tag gefordert. Haben wir gelesen, vorhin hat Alina gelesen. Und wobei die Gebetshaltung der Arme von Mose und seine Hände das Schicksal damals einer ganzen Nation bestimmte. Es war nicht nur ein Wettbewerb wie hier auf dem Bild, sondern davon hing ganz Israel ab. Und dies ist eine Geschichte, die uns zeigt, wie immens Gebet ist und unsere Haltung zum lebendigen Gott, weil es unser ganzes Leben beeinflusst. Es entscheidet über Sieg oder Niederlage, über Segen oder Fluch. Und wir lernen über diese Geschichte von Mose und dem Volk Israel viel über die Kraft und die Macht des Gebetes. Und Mose hat eben die Israeliten nach der Sklaverei oder aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Sie sind durchs Rote Meer gezogen, das Gott auf wundersame Weise geteilt hat. Und sie konnten durchziehen, und am Berg Horeb hat eben Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen. Sie haben die 10 Gebote empfangen und sie sind unterwegs in der Wüste Richtung verheißenes Land. Gott hat sie versorgt, mit Manna, mit Wachteln erst vor ihnen hergezogen, aber statt auf den Herrn zu vertrauen, wird gemurrt und gemeckert. Immer wieder gegen Gott und Mose. Und da tut Gott ein Wunder, aus einem Felsen kommt klares Wasser. Die Israeliten, sie hatten Gott ganz stark erlebt. Aber nach diesem Segen, das so zogen sie eben zu einem großen Talkessel, der Rephidim hieß, um sich dort auszuruhen, um sich auf die weitere Wanderung vorzubereiten. Und plötzlich griff Amalek, heißt es hier, die Israeliten an. Amalek kann man auch übersetzen mit raffendes Volk. Und da haben wir gehört und gelesen, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Die Amalekiter, ein äußerst kriegerischer Stamm, der mordete, plünderte und schlichtweg alles zerstörte, was ihm in die Quere kam. Es waren genau genommen die Nachfahren von Esau, dem Bruder Jakobs, dem Stammvater der Israeliten. Sie waren die Feinde Israels und sie waren Feinde des lebendigen Gottes. Im Mittelalter gab es auch so eine Spezies, die hießen Raubritter. Der berühmte Götz von Berlichingen war auch so einer. Und die saßen in den Burgen und die haben gewartet, bis eben reiche Kaufleute vorbeikamen, um sie zu überfallen. Am Neckar entlang gibt es einige solcher Burgen, die früher Raubritterburgen waren. Und die Raubritter von damals, die Amalekiter, die wollten sich an den Israeliten bereichern. Sie wollten ihnen das Gold abnehmen, das sie aus Ägypten mitgenommen hatten. Ebenfalls hatten sie es auf ihr Vieh abgesehen, auf Rinder, Esel, Ziege und Schafe. Und letztlich wollten sie auch die Menschen unterwerfen. Sie hatten vor, die Männer zu töten, die Frauen gefangen zu nehmen und die Kinder als Sklaven zu verkaufen. Die Amalekiter hatten es abgesehen auf den Besitz von Gottes Volk, auf seine Ehre, seine Freiheit und sein Leben. Dieses Volk der Amalekiter gibt es nicht mehr. Aber Amalek steht auch für etwas anderes, für ein Sinnbild des Bösen, für die Feinde Gottes, für Satan, für Sünde, für Anfechtungen, für Verführungen und Versuchungen, denen wir täglich ausgesetzt sind. Und wir dürfen aus dem Angriff der Amalekiter eben sehen, dass auch wir Christen in einem täglichen Kampf stehen. Und da heißt es in Epheser 6, Vers 12, wo es um die geistige Waffenrüstung geht, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Aber die Strategie, die die Amalekiter angewandt haben, die Satan auch bei uns anwendet, die ist die gleiche. Israel wurde damals plötzlich aus heiterem Himmel von hinten aus dem Hinterhalt angegriffen, da wo man am schwächsten war und es am wenigsten erwartet hat. Und genauso hat es Satan, der Teufel, mit seinem ganzen Heer auf uns abgesehen. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel, die da sind. Er will unseren Besitz rauben, unsere Ehre, unsere Freiheit, unser Leben. Und dabei weiß er ganz genau, was bei uns wertvoll ist. Es ist nicht in erster Linie unser Geld oder unser materieller Besitz, sondern unser Glaube, unser gutes Gewissen, unsere Freude, unsere Zufriedenheit, unsere Liebe und unsere gute Gemeinschaft untereinander. Und deshalb greift Satan uns an, uns zusammen als Volk Gottes, als Gemeinde Jesu Christi und jeden Einzelnen von uns persönlich. Und da schickt er seine Raubritter in den Kampf gegen uns mit scharfen Waffen. Er sät Zweifel, der uns den Glauben abjagen will. Er verbreitet Lügen, andere Menschen, auch Christen, sie enttäuschen uns, aber wir enttäuschen auch wieder andere. Er schickt Zeitmangel, der uns die Stunden raubt, in denen wir auf Gottes Wort hören und im Gebet mit ihm reden könnten. Er schickt Gleichgültigkeit, Mutlosigkeit, Angst. Er will uns weismachen, dass in unserer Welt ganz andere Dinge wichtiger sind als Gott. Er will uns weismachen, dass wir nichts wert sind und dass wir eh alles falsch machen, dass wir nichts zählen und dabei sind wir Gottes wertvolle Geschöpfe und seine geliebten Kinder. Und so greift uns der Teufel von allen Seiten an und will uns besiegen, damit wir am Ende das Kostbarste verlieren, was wir besitzen, nämlich die Verbindung mit unserem Herrn, unseren Halt, unseren Trost, unseren Frieden, unsere Freude, unser ewiges Leben. Und wir stehen eben als Christen in diesem täglichen Kampf. Achten wir darauf, wie die Geschichte mit den Amalekitern weiterging. Und es ist keineswegs so, dass Mose dann gebetet hat, so nach dem Motto, ja, da hilft ja nur noch beten. Nein, Mose, er hat seine Verantwortung sehr ernst genommen. Er hat Josua beauftragt, den Oberbefehlshaber seiner Streitkräfte, schnell ein Heer zusammenzustellen und das Volk eben gegen die Amalekiter zu verteidigen. Und Josua ging voran, mutig hat er sich dem Kampf gestellt. Und das bedeutet für uns auch, wir sind aufgerufen, zum Kampf zu kämpfen. Und da heißt es eben in 2. Mose 17, Vers 9 und 10, da sprach Mose zu Josua, wähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Israel hat durch die Attacken der Amalekiter schweres Leid gehabt und manches verloren. Und mancher verlor eben sein Leben. Doch Israel stand zum Kampf bereit. Josua hat sich Krieger ausgewählt und hat sich den Amalekitern entgegengestellt. Er hat nicht diskutiert, wie und was und weshalb. Er hat Krieger um sich gesammelt. Und er ist ausgezogen, hat unverzüglich gegen den Feind gekämpft. Und da helfen auch im Kampf gegen den Teufel, gegen Satan, keine Verhandlungen oder diplomatischen Gespräche. Wir sind aufgefordert zu handeln, denn der Teufel kennt auch keine Gnade. Wir können keinen Deal eingehen, sondern wir werden verlieren. Deshalb müssen wir bereit sein, unseren geistigen Kampf zu kämpfen und alles zu geben. Aber Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um eben diesen Kampf siegreich zu bestreiten. In Epheser 6, die bekannte Waffenrüstung, die uns eben täglich aufs Neue anzulegen ist. Es ist der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Stiefel des Friedens, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils, beziehungsweise der Rettung und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und damit verlassen wir uns nicht auf uns selbst, sondern einzig und allein auf Jesus. Denn die gesamte Waffenrüstung ist nichts anderes als Jesus selbst. Er ist die Wahrheit, er ist die Gerechtigkeit, er ist der Friede, er ist das Heil, er ist unsere Rettung. Nur aus ihm kommt unsere Rettung. Und er selbst ist eben das lebendige Wort. Wir sollen Jesus ansehen und sind so im Kampf mit ihm geschützt und geborgen. Und wir dürfen wissen, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Vergebung für unsere Schuld, unsere Schwachheit in ihm. Er rüstet uns selber aus und wir dürfen und müssen uns dem Kampf stellen. Er kennt unsere Schwachheit und er macht uns fähig. Und wir kämpfen nicht allein, sondern an seiner Seite. Er kämpft für uns, er macht uns stark, weil er unsere Stärke ist. Ich bin schwach, aber er ist stark und er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden und er ist größer wie Satan. Er ist der Sieger und er wird uns den Sieg schenken. Und wir dürfen wissen, das Gebet verändert. Wir durften oft erleben, dass Gott Menschen benutzt hat, damit sie für gewisse Dinge beten und Gebetserhörungen haben. Und diese Gebetserhörungen, die bestätigen eben, dass es sein Wille war und zu seiner Ehre. Und das gilt für die Situation einzelner Menschen, da wo Krankheit geheilt wurde, wie ich auch selber letztes Jahr erfahren durfte, wo Gott eine Arbeitsstelle geschenkt hat und wie er bei allen Arbeiten vielleicht hilft, wenn du in der Schule bist oder im Studium, wie er vor Unfällen bewahrt, wie er einen versorgt hat, wie sich Meinungen und Lebensstile ändern durften, wie er aus Lebenskrisen geholfen hat. Aber es betrifft nicht nur einzelne Leben, sondern ganze Städte und Nationen, die Gottes bedürfen. Er schenkt Erweckung. Und er hat schon viele Erweckungen geschenkt und er schenkt weiterhin Erweckungen. Aber es gebraucht unseren Kampf und es braucht unsere Gebete. Eigentlich braucht uns Gott nicht. Er käme auch so zum Ziel. Aber es gefällt ihm, es auf diese Weise zu tun und er mobilisiert uns als Christen und als seine Gemeinde auf der Erde, seine Beter, um für seinen Willen zu beten und einzustehen. Gott erhört unsere Gebete und viele von uns haben eben großartige Erfahrungen gemacht. Das Gebet ist eine großartige Waffe. Und es hat eine gewaltige Macht. Es kann ganze Regierungen ändern, es kann ganze Nationen verändern, es kann im Kleinen wie im Großen ganze Dinge in eine andere Richtung bewegen. Und wenn wir ernstlich im Willen Gottes beten, dann geschieht etwas und nicht nur durch einzelne Menschen, sondern eben ganze Nationen werden durch Gottes Gnade und seine Macht verändert. Geschichte wird geschrieben durch Gebete und das schon seit 2000 Jahren. Wir dürfen und wir sollen glaubensvoll beten, weil wir einen mächtigen Gott haben, der Gebet erhört. Und genauso hat Mose für sein Volk gebetet, für Israel, und er hat es hier auch in der Schlacht gegen die Amalekiter getan, die einen ganzen Tag gedauert hat. Und da heißt es eben, Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels, und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel, wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn auch hin, dass er sich draufsetzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Wir kennen das vielleicht aus Bildern von Napoleon, wie er auf einem Hügel steht und eine Schlacht angeschaut hat, um zu dirigieren, in welche Teile seiner Armee jetzt er wohin schickt. Und von einem Berg, da standen normalerweise die Heerführer und haben ihre Armeen dirigiert, der Führungsstab, aber nicht so bei Mose. Er ging nicht eben, um strategische Befehle zu geben auf einen Berg, sondern seine Hände haben nicht Armeen im Tal dirigiert, sondern hat sie demütig gegen Himmel gestreckt zu seinem Herrn. Und da lesen wir auch in 1. Timotheus 2,8, da heißt es, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Und wir sehen eben in dieser Geschichte von Mose den Zusammenhang von Gebet und dem Ablauf von Ereignissen eines Tages. Und während nämlich die Armee Israels unter der Führung von Josua gegen die Amalekiter im Tal gekämpft hat, stand eben Mose oben auf dem Berg und hat gebetet für Israel, für den Sieg im Kampf Und je nachdem, ob er seine Hände emporstreckte oder sinken ließ, war mal beim Händehochstrecken die Israeliten in der Oberhand und wenn er sie sinken ließ, weil ihm die Hände schwer wurden, Amalek, sodass der Kampf hin und her wogte. Und wir sehen hier die Wichtigkeit von Gebet. Beten heißt, Gott siegen lassen. Es kommt letztendlich nicht auf die Form drauf an, ob wir sitzen, ob wir knien, ob wir stehen, ob wir Hände erhoben haben oder gefaltet. Wir können davon lernen, eben unsere Anliegen ausdauernd und anhaltend vor Gott zu bringen und nicht nachzulassen, bis wir eine Antwort haben. Mose, er hat den ganzen Tag gebetet. Und wir sehen es im Leben von Mose natürlich noch viel mehr bei Jesus, der eben hier unser großes Vorbild ist. Schon früh am Morgen ist Jesus an einen einsamen Ort gezogen, um mit seinem Vater im Himmel Zwiesprache zu halten und hat auch schon ganze Nächte im Gebet verbracht. Es ist egal, ob es morgens, mittags, abends ist. Wichtig ist, dass wir erst einmal innerlich einen Raum für Gott haben, dass wir auch räumlich einen Platz haben, wo wir Ruhe haben, wo wir Zeit für Gott haben, wo wir im Gebet kämpfen können, wo wir Gott von ganzem Herzen anbeten können, wo wir ihn bitten können mit Ausdauer. Und es ist auch wichtig, dass wir andere Beter für uns haben, wie Mose, Aaron und Hur hatte, die ihn getragen, gestützt haben. Wenn ich bete, dann kann Gott handeln. Gott ist der Sieger. Und wenn ich bete, sage ich, Herr, mach du und nicht mehr, ich verändere etwas, ich mache es. Wenn ich bete, dann sage ich Nein dazu, dass Dinge so bleiben, wie sie sind. Und wenn ich bete, sage ich Ja zu Gottes Allmacht und gebe ihm meine Anliegen in seine Hände. Und den Film, den ich eben letzten Sonntag sehen konnte, der hieß War Room. Ihr kennt ihn vielleicht und ich habe mich dann erinnert, als ich ihn gesehen habe, dass auch schon hier in Predigten, einer Predigt davon gesprochen wurde. Ich habe ihn das erste Mal gesehen und er hat mich angesprochen. Und ich meine, und der Titel, er klingt recht kriegerisch, War Room, ein Kriegsraum, ein Kampfraum, ein Begriff, der wohl im Krieg bei Sitzungen eines Kriegskabinetts benutzt wurde und heute, glaube ich, im Projektmanagement. Und das handelt von einer Frau, die heißt Elisabeth und es kriselt eben in dieser Ehe. Ihr Mann behandelt sie nicht gut. Er ist dran, fremd zu gehen. Sie ist Immobilienmaklerin. Und sie verkauft eben, ist dabei, das Haus einer älteren Frau, die heißt Miss Clara, zu verkaufen. Und diese Miss Clara, die hatte eine Kleiderkammer, ein War Room, wo sie eben für Menschen, für ihr Anliegen betete. Und dieser War Room, der sah so aus, dass da Zettel, die sie geschrieben hatte, Gebetsanliegen an der Wand war und die hat sie dann eben für die gebetet. Sie hat längere Zeit mit Gott im Gebet verbracht und eben regelmäßig und anhaltend dafür gebetet, über einen langen Zeitraum hinweg. Miss Clara hat auch für Elisabeth gebetet, obwohl sie sie noch nicht kannte. Sie kommen ins Gespräch. Elisabeth ist zornig auf ihren Mann Toni. Und Elisabeth schreibt auf, was sie an ihrem Mann alles hasst und falsch findet. 3 Seiten sind es geworden. Und da ist mir auch bewusst geworden, oder diese Stelle ist mir besonders bewusst geblieben, Miss Clara hat nicht gesagt, ja, das ist ja furchtbar, was er dir alles angetan hat, sondern sie hat gesagt, bete für ihn. Es ist mir egal, wie viele Seiten du hast, ob du 10, 20 Seiten hast, bete für ihn. Und Elisabeth fängt an zu beten, richtet sich auch so ein War Room ein und sie spricht richtig Satan den Einfluss in ihrem Haus und in ihrem Leben ab. Sie betet, fängt an, anhaltend für Dinge zu beten. Gott verändert ihren Mann, ihre Situation, ihre Beziehung zu ihrem Mann und dann zu ihrer Tochter verändert sich. Etwas Neues wächst, Veränderung geschieht. Gebet ist eine mächtige Waffe. Und wie oft drehen wir uns um selber? Wir beschäftigen uns mit uns und was der andere uns angetan hat. Taktiken Satans, uns einzulullen, weg vom Wesentlichen zu bringen, dass wir uns schlechte Gedanken machen über andere, in Bitterkeit vergraben, dass wir nicht vergeben können, dass wir immer feste, vorgefertigte Meinungen gegenüber anderen Menschen haben. Und ich möchte für mich selber lernen von Mose und auch von diesem Film, unser Leben als Christ, es ist ein geistiger Kampf. Wir werden attackiert. Wir können dem begegnen, indem wir geistig kämpfen, mit der geistigen Waffenrüstung, mit Jesus selber, in Jesus, im Gebet, ihn anzubeten und Fürbitte für andere Menschen zu tun. Erster Linie in Preisen, in Loben, ihn in den Mittelpunkt meines Lebens stellen und für andere Menschen zu beten. Für die Gemeinde zu beten, für unsere Gemeinde. Die Gemeinde hier in Ludwigsburg war schon immer eine betende Gemeinde. Für die Menschen hier in der Gemeinde zu beten, dass Menschen hinzugeführt werden, dass Gott mit unserer Gemeinde vorwärts geht, für unsere Stadt, für unser Land. Und wir stehen als Christen, als Gemeinde in einem geistigen Kampf. Betet sehr gerne für uns als Gemeindeleitung. Sucht euch gerne Gebetspartner, wie Mose, Aaron und Hur hatte, damit sie ihn stützen. Statt sich über Menschen zu beschweren, betet für sie. Statt sich über zwei Seiten zu schreiben, über andere Menschen, was euch stört, betet für sie. Nicht alles entspricht Gottes Willen, was wir vielleicht beten, aber wenn unser Wille sich in sein legt, wird er unsere Gebete erhören. Wir dürfen ausdauernd beten, andauernd, uns Zeit nehmen, einen Raum reservieren. Für Gott. Bittet, so wird euch gegeben, heißt es. Er lässt sich bitten und im Gebet lassen wir Gott siegen. Er hat die Kraft und die Macht. Dieser Platz hier, er darf ein Zufluchtsort sein. Er darf sein, wenn ihr euch Dinge beschweren, wenn euch Dinge sind, die euch Mühe machen, für die ihr gern wollt, dass man für sie betet. Ihr könnt nach dem Gottesdienst hierher kommen an diesen Platz. Ein Zufluchtsort für euch. Wir als Gemeindeleitung werden da sein. Es wird für euch gebetet werden. Betet für andere Menschen. Sucht diesen Platz, diesen Raum, diese Zeit, um eben zu kämpfen, geistig, um Gott siegen zu lassen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr, du bist der Herr dieser Gemeinde. Du bist der Herr, der über allem steht. Und ja, Herr, wir wollen dich anbeten. Wir wollen eine betende Gemeinde sein. Wir wollen betende Christen sein, die dir dienen und dir Raum geben, unserem Leben, unserem Herzen. Mache du sie weit, mache du sie groß, Herr, dass dein Licht in unserem Leben sein kann, dass nicht finstere Gedanken in unseren Herzen sind, sondern deine Liebe und deine Größe und deine Kraft und deine Herrlichkeit. Wir beten dich an, Herr, und wir loben dich und danken dir, Herr, für unsere Gemeinde. Wir danken dir, dass wir uns einander haben. Wir danken dir für diesen herrlichen, sonnigen Tag. Dir, Herr, sei alle Ehre, Lob und Preis. Amen.
Ich möchte mit dem letzten Lied noch uns allen und auch mir